Und nun kurz Werbung in eigener Sache. Fühlst du dich beim Präsentieren manchmal unsicher, obwohl du schon viele Präsentationen gehalten hast? Ist es eine Herausforderung für dich, dein Publikum zu fesseln oder auf knifflige Fragen souverän zu antworten? Du bist damit nicht allein. Als erfahrene Führungskraft im akademischen Umfeld oder als Unternehmer oder Unternehmerin weißt du, dass effektive Kommunikation der Schlüssel ist. Ein guter Auftritt ist der Garant für deinen Erfolg. Aber zwischen dem Wissen, wie es geht, und der Umsetzung liegt oft eine große Lücke. Ich bin Silvia, dein Speaker-Coach, und ich bin hier, um dir zu helfen, diese Lücke zu schließen. Mit über 2 Jahrzehnten Erfahrung im Speaker- und Management-Coaching habe ich unzähligen Führungskräften geholfen, ihre Botschaft mit Überzeugung und Charisma zu vermitteln. Ob es darum geht, packende Präsentationen zu halten, Glaubwürdigkeit zu erzeugen oder selbst die härtesten Fragen souverän zu beantworten, ich biete dir maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Warte nicht länger darauf, dass sich deine Präsentationsfähigkeiten von allein verbessern, das wird nämlich wahrscheinlich nicht passieren. Nimm deine Wirkung in die eigene Hand. Kontaktiere mich noch heute und gemeinsam machen wir deine nächste Präsentation zur besten, die du je gehalten hast. In den Shownotes findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zu Professionell Auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Sie ist wirklich eine Kosmopolitin und das nutzt sie auch in ihrer Arbeit. Seit mehr als 30 Jahren berät sie globale Konzerne auf dem Weg von der Industriekultur über eine Informationskultur bis hin zur ganzheitlich denkenden Holistikkultur. Ihr internationales Team von Culture Contact vermittelt dafür mit den Unternehmen ein kulturell passendes, entwickeltes Mindset, entsprechend neue Führungskompetenzen, Verhaltensweisen, Methoden und Strukturen für eine Arbeitswelt 4.0. Denn es braucht neues Denken und Handeln in dieser komplexen Welt. In ihren Trainings, Coachings, Speaker-Auftritten und eigenen Lehrvideos steht sie auch auf der Bühne und tritt professionell auf. Sie ist im Fokus zum Top-Coach ausgezeichnet worden und sie ist Autorin des Bestsellers How to Create Innovation, The Ultimate Guide to Proven Strategies and Business Models. Ich bin froh, dass sie heute für unseren Podcast Zeit gefunden hat, Susanne Zaninelli. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Ich freue mich auch, Silvia.
Super, dass du da bist. Ja, du hast so ein breites Spektrum an Dingen, die du so machst. Mit welchem Thema stehst du denn am liebsten auf der Bühne?
Da muss ich gleich nachdenken. Und zugleich fällt es mir sofort ein, nämlich dieses Thema Mindset Matters. Okay. Da geht es um die Haltungen, die wir haben und die uns unbewusst sind. Und Haltungen sind eigentlich nichts anderes als so das Fenster zur Welt, wie wir die Welt betrachten. Individualpsychologisch gehen alle Menschen auf der Welt durch bestimmte Phasen durch. Und es ist völlig unabhängig von der Kultur. Kulturen unterstützen bestimmte Phasen besonders oder lehnen vielleicht sogar ganz bestimmte Phasen, Haltungen und Verhalten ab. Aber grundsätzlich gehen alle Menschen da durch. Und dieses Thema ist so spannend, weil es egal, wo auf der Welt ich mit Menschen arbeite, ich darauf zurückgreifen kann, um ihnen bewusst zu machen, von was sind wir eigentlich geprägt? Wie betrachten wir die Welt?
Ja. Und was meinst du mit Phasen? Du meinst jetzt Entwicklungsphasen wahrscheinlich als Kind, als Heranwachsender. Oder haben wir im Erwachsenenalter auch noch Phasen, durch die wir gehen?
Ja, es fängt natürlich an, wenn wir auf die Welt kommen. Und dann gibt es so diese symbiotische Phase. Da kann das Kind noch gar nicht unterscheiden, wer die Bezugsperson ist oder wer es das Kind selbst ist. Das ist ganz symbiotisch, da gibt es keine Unterscheidung. Und erst wenn wir so 2-3 Jahre alt sind, schießt sozusagen unser Ich ein. Und das ist die Phase, wo Kinder dann anfangen, völlig verunsichert zu werden, weil die spüren da eine unglaubliche Kraft und Macht von diesem Ich. Und da brauchen sie sehr viel Sicherheit und es ist auch die sogenannte Trotzphase, die Eltern ganz schön herausfordert, weil man diese Kraft, diese Macht auch ausprobiert und man sie noch gar nicht so richtig handeln kann. Und dann kommt die nächste Phase, wo man hoffentlich lernt, aus dieser Impulsivität hineinzugehen in dieses, ich möchte ja dazugehören. Ich möchte ja in dem Kindergarten, in der Schule, die Gemeinschaft, die Geschwister und so weiter. Dann hat man diese starke Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und da lernt man auch, als soziale Wesen Autoritäten zu akzeptieren, dass es in der Gemeinschaft Regeln gibt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Phase heraus aus dieser ersten impulsiven, selbstorientierten Phase. Und in der nächsten Phase, da kommt man dann so in diese rationale Phase des Vergleichens, wo man auf einmal so feststellt, ich bin ja eigentlich auch anders, wenn ich mich vergleiche mit meinen Freunden und Freundinnen. Und man fängt an, auch so ein bisschen mehr zu kalkulieren. Zum Beispiel vergleicht man dann und sagt dann den Eltern, du, meine Freundin, die bekommt da 5 Euro im Monat mehr.
Ja.
Und das ist so diese Phase, wo man so komplizierte Dinge immer mehr auch rational versucht zu verstehen. Und dann kommt man in die sogenannte, in die Pubertät. Und das ist dann die eigenbestimmte Phase, die souveräne Phase, wo man auf einmal ganz eigene Ziele hat. Und wo man sich selbst so entdeckt und dann möchte man, dass es einem gut geht und man möchte das selbst bestimmen.
Kommt das so was Rebellisches wahrscheinlich?
Ja, natürlich, weil die eigenen Ziele sind jetzt nicht immer kompatibel mit denen der Eltern.
Absolut.
Ja. Und das ist so diese Phase, wo es dann wirklich so ein bisschen rebellisch wird. Und ja, wenn man dann vielleicht schon mal so einen richtig ersten schrecklichen Liebeskummer gehabt hat, kommt man so auch in diese nächste Phase, so wo man diese Empathiefähigkeit sich selbst und anderen gegenüber erlebt. Wo man sie vielleicht auch zum ersten Mal so feststellt, ich bin doch so gerne in dieser Kneipe gewesen, aber jetzt ist mein Schatz nicht mehr da. Und auf einmal schaut dieselbe Kneipe in einem ganz anderen Licht aus. Auf einmal schaut die trist aus und dann wird alles ganz düster. Absolut, ja, und vorher hat man sich darin gesuhlt. Also das Verrückte ist, die Kneipe hat sich ja nicht verändert.
Genau.
Aber wir in unserer Haltung, und das ist so diese relativierende Phase, wo wir auch so eine Vielfalt in uns selbst kennenlernen, dass man nicht nur 2 Seelen, auch in meiner Brust, wie Goethe so schön gesagt hat, sondern ganz viele und so viele Anteile. Ja. Und dann kommt man vielleicht sogar noch in eine Phase, wo man dann so diese Dilemmata und Paradoxien dieser Welt, die ja immer da sind, in so Systemen, dass man lernt, die mehr zu halten und sich selbst zuzuschauen. Ist allerdings eine Phase, würde ich mal sagen, wenn da so 1% einer Menschheit da drinnen sind und die beherrschen, dann war ich jetzt richtig wohlwollend.
Okay, so schlimm ist das. Also das würde ja bedeuten, dass wenn wir wirklich gut betreut sind, wenn unsere Kultur das auch unterstützt, wenn ich das richtig verstanden habe, Susanne, dann können wir wirklich sehr entwickelte Wesen, könnten wir sein.
Oh ja, absolut. Mhm. Und unsere Kulturen interessant.
Sind wir ganz woanders hingekommen. Eigentlich wollte ich dich fragen, mit was du am liebsten auftrittst. Aber das ist ein sehr spannendes Thema übrigens, was du gerade erzählst.
Und es ist auch mein Lieblingsthema, weil es ja auch mit Kulturen so zusammenhängt. Ja. Weil unsere Kultur, man kann das so ein bisschen vergleichen, diese ersten 2 Phasen, das ist das, wo die ganze, auch diese kollektivistischen Phasen, das war die ganze Menschheit so unterwegs. Wir haben die Gemeinschaft gebraucht, sonst hätten wir gar nicht überlebt.
Ja.
Mit der Aufklärung ist dieses rationale Element auf einmal gekommen. Und dadurch haben wir auch die Industriekultur entwickelt und unsere ganzen Strukturen sind eigentlich geprägt von dem Mindset, von der Haltung her, wie von Verhalten, dieses rationale Denken, das hierarchische Denken, wie die Industriekultur einfach sich auch in der standardisierten Massenproduktion, da haben die Prozesse stimmen müssen. Das ist eigentlich, wie unsere Industriekultur funktioniert. Und jetzt sind wir auf einmal in der Informationskultur. Mhm. Ja, aber die funktioniert ja ganz anders. Da geht's um vernetzte Strukturen.
Genau.
Und vernetzte Strukturen sind wie völlig anders wie so diese standardisierten Prozesse und die Hierarchie. Und jetzt kommt ja sogar noch die vierte Welle dazu. Das ist diese sogenannte, wie du schon genannt hast, angedeutet hast, die das ist die sogenannte Holistikkultur.
Mhm, ja.
Da denken wir in Kreisen, also von Pyramiden zur Vernetzung zu Kreisen. Völlig andere Weltbilder, völlig andere Formen des Wirtschaftens. Und da stecken wir mittendrin, ob als Landeskultur oder als auch nur eine einzige Kultur, als Organisation. Wir haben ganz alte Strukturen und brauchen aber ganz andere Mindsets, um überhaupt die Komplexität der Welt bedienen zu können.
Ja, ja, sehr spannendes Thema. Und ich sehe schon, du bist sehr leidenschaftlich da dabei, Susanne. Also ich glaube, da müssen wir fast nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, über das Thema. Ich weiß ja auch, dass du mit Martin Permati hat ja das interessante Buch geschrieben, Haltung entscheidet, da auch ein Stück weit daraus jetzt gesprochen hast, was ich ein sehr interessantes Konstrukt und Konzept finde, ja, definitiv. Und die Frage ist tatsächlich, wie schaffst du es in deiner Arbeit mit den Menschen dort, mit den Führungskräften hauptsächlich, nehme ich mal an, arbeitest du auch oder mit Teams, wie schaffst du es und wie schaffst du es, die Menschen darauf vorzubereiten, dass die jetzt wirklich ein holistisches Bild bekommen und was heißt das denn überhaupt?
Ja, das ist ein langer, langer, langer Weg. Als erstes vielleicht kann man sagen, dass die Menschen, die in solchen hierarchischen Organisationen arbeiten, die ja Kinder der Industriekultur sind, dieser sogenannten zweiten Welle, dass die meistens von ihrem Mindset schon weiter sind.
Mhm.
Dass sie aber in der Arbeit sozusagen immer so fast regressiv verkindlicht werden. Weil die Strukturen anders sind. Und Struktur prägt Kultur.
Ja, absolut, ja.
Tja, und das ist so eine Dilemmasituation. Und Ihnen als allererstes überhaupt mal bewusst zu machen, wo kommen wir her? Wo stehe ich denn individualpsychologisch? Wo steht meine Organisation? Und wo steht die Welt in Bezug auf diese Weltbilder, auf diese Herausforderungen, die wir da auch zu meistern haben? Die Herausforderung für Menschen in diesen Organisationskulturen heutzutage ist die Inkompatibilität von Organisation, Umwelt und der eigenen individualpsychologischen Entwicklung einigermaßen integrieren zu können.
Ja.
Weil das Schöne ist ja, wenn wir uns weiterentwickeln, hören ja die Stufen vorher, die Phasen vorher gar nicht auf, sondern die bleiben in uns. Das sind ja noch Anteile, das sind ja auch Kompetenzen.
Ja, absolut, ja.
Zugleich brauche ich aber, wenn ich mich weiterentwickle, auch neue und andere Kompetenzen.
Was wäre denn das zum Beispiel für eine Kompetenz?
Die Kompetenz zum Beispiel, die wir heute in vernetzten Strukturen brauchen und in der Zeiten von Globalisierung, dass die Welt immer vielfältiger wird. Wir brauchen die Fähigkeit für Multiperspektivität.
Was heißt das genau, Susanne?
Dass wir die Welt ja nicht nur so monokulturell betrachten. Wir in der westlichen Welt, wir sind vielleicht 20% einer Weltbevölkerung. Mhm. Wir haben das alles so geschaffen. Und wir stiefeln in die Welt hinein und meinen, so ist das halt.
Genau.
Aber die Welt, die Menschen betrachten die Welt völlig anders.
Ja.
Und da zu verstehen, aus welchen Haltungen heraus auch Kulturen da unterwegs sind. Und aus welcher Haltung ich komme. Und wenn ich auch schon eine Haltung weiter bin, das ist so vergleichbar wie mit Schüsseln. Das sind so kleine Schüsseln und dann kommt immer eine größere Schüssel. Das heißt, mein Fassungsvermögen wird im wahrsten Sinn des Wortes größer. Und im Deutschen sagt man so schön, das kann ich nicht fassen.
Da ist
meine Schüssel zu klein.
Ja.
Und da an dem zu arbeiten.
Sehr schöne Analogie, ja.
Und und was Leute dann auch schon spannend finden, ist, so dieses Fassungsvermögen zu erweitern, um die Welt im wahrsten Sinn des Wortes halten zu können. Mhm. Denn ansonsten, wenn wir sie nicht halten und integrieren können, fighten wir uns.
Mhm. Ja, ja.
Sonst findet der eine den anderen nur noch schrecklich und bescheuert. Ja. Und das ist auch die Ursache dafür, warum wir uns dann auch bekriegen.
Ja.
Im Kleinen wie im Großen.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, ja, das fängt ja schon bei der Familie, beim Nachbarn an. Und hört dann bei den großen Kriegen, die wir ja leider auch immer wieder wahrnehmen müssen, hört das dann auf oder vielleicht auch da nicht, ja, genau.
Genau, und das wäre die Multiperspektivität und nur eine ganz wichtige Fähigkeit, die damit einhergeht, ist die Empathiefähigkeit. Mhm. Nämlich die Bedürfnisse, die dahinterstehen, zu verstehen. Mhm. Heißt nicht, und es ist ganz wichtig, dass ich mit allen Handlungsstrategien einverstanden bin.
Ja.
Das ist genau das, wo wir uns zusammensetzen müssen, ob intra- oder interkulturell, über die zu sprechen. Was ist da lebensdienlich?
Ja, genau.
Aber die Bedürfnisse zu verstehen, aus denen heraus ja auch die Handlungen entstehen, das ist die Empathiefähigkeit und das ist ja, was Menschen verbindet.
Absolut, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt auch gerade fürs Thema Kommunikation oder Präsentation, dass ich auch in der Lage bin, die Dinge, die mich bewegen, die meine Handlungen anführen oder meine Ideen anführen, dann auch, dass ich die ausdrücken kann. Und das haben wir ja leider oft nicht, dass wir, und du hast so ein schönes Beispiel, fand ich gerade genannt, dass wir in Deutschland auch so ein bisschen die Arroganz haben, wir sind sozusagen die Krönung der Schöpfung und ohne uns geht sowieso nichts. Oder sagen wir mal die westlichen Länder vielleicht, ja. Und dass wir da auch tatsächlich mal in andere Bereiche der Welt schauen und gucken, die machen auch viele Dinge richtig. Ja, genau. Mhm. Und da auch die Arroganz ein bisschen ablegen, wäre so mein, mein Takeaway.
Mhm.
Jetzt aber noch, die Antwort hast du mir immer noch nicht gegeben, liebe Susanne. Auf welcher Bühne stehst du denn am liebsten oder wo trägst du denn am liebsten vor, wo präsentierst du am liebsten oder mit welchem Thema auch vielleicht?
Ja, mit dem Thema Kultur, die individuelle Mindset, das individuelle Mindset zu verstehen, mich selbst zu verstehen, die Selbstentwicklung, weil nur wenn Menschen sich entwickeln, kann ich eine Kultur entwickeln, eine Organisationskultur und Kulturen entwickeln.
Ja.
Und daraus wieder, wenn Organisationen sich weiterentwickeln und wir wirtschaftlich weltweit unterwegs sind, wird sich die Welt auch entwickeln.
Mhm.
Also Selbstentwicklung ist Weltentwicklung. Und das ist so mein Lieblingsthema, diese Zusammenhänge da auch herzustellen und zu vermitteln. Und am liebsten mache ich das mit Menschen face-to-face, in Seminaren, mit Gruppen und am allerliebsten, wenn ich die dann noch über Jahre hinweg begleiten
darf. Das finde ich auch. Also ich liebe das auch. Ich arbeite ja auch als Coach, als Trainerin, als Speaker-Coach vor allen Dingen logischerweise. Und es macht so einen Spaß, Menschen wirklich zu begleiten. Vor allen Dingen, wenn die dann, also in meinem Fall, wenn die dann auf der Bühne stehen und ich darf die dann wirklich live coachen oder ich darf die vorher noch irgendwie mit denen die Bühne ablaufen und so weiter. Ja. Und das aber über Jahre hinweg. Und da sieht man wirklich eine Entwicklung. Das finde ich so fantastisch für uns als Coachinnen, Coaches, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, genau. Aber man sieht schon, du bist da richtig drin in dem Thema, du hast da wirklich Leidenschaft. Woher kommt das? Du bist ja auch nicht immer nur in Deutschland gelebt, sondern auch woanders. Ist das ein Teil davon, dass dich da so leidenschaftlich werden lässt bei dem Thema Kultur und Kulturentwicklung?
Vielleicht, weil ich immer schon neugierig war. Sehr, sehr neugierig.
Mhm.
Mich haben immer schon andere Kulturen interessiert. Ich bin aufgewachsen mit Großeltern, die immer an Weihnachten, Ostern und an egal welchen Feiertagen oder Sonntagen Menschen aus dem Goethe-Institut eingeladen haben, aus der ganzen Welt.
Mhm.
Und so bin ich wirklich aufgewachsen schon mit allen Hautfarben und allen Kulturen. Und ich fand das schon als kleines Kind so unendlich spannend und anregend. Und diese Neugierde, immer dahinter zu schauen.
Mhm.
Weil das eine ist ja so ein bisschen wie so eine Bühne und da wird irgendwas gemacht. Aber ich wollte immer hinter den Vorhang schauen.
Mhm.
Ich wollte immer wissen, was ist der gute Grund dahinter? Und das hat mich dann auch dazu gebracht, Philosophie zu studieren, weil ich da gemerkt habe, dass du die Muster, die Gedanken, die Haltungen aus denen heraus, wie mit Brillen, die Welt betrachtet wird, auch die Philosophiegeschichte ist.
Ja.
Und zu verstehen, aus welcher Richtung eine Handlung oder auch ein Gedanke kommt, das einordnen zu können.
Ja, sehr spannend. Ja. Und ich finde auch, die Haltung ist ja etwas, was wir nicht hinterfragen für uns selber zunächst mal. Es sei denn, die Susanne kommt und sagt, was hast denn du für eine Haltung überhaupt? Ja, also jetzt mal ganz salopp gesagt. Das ist etwas, was wir in uns haben und das hinterfragen wir ja auch nicht. Ja, das ist ja genau das Spannende. Und ich komme wieder auf das Thema Präsentieren, auf das Thema Auftreten zurück. Man merkt es am Verhalten, welche Haltung ein Mensch hat. Ja? Ja. Man merkt es auch an der Sprache ganz genau, ob jemand jetzt eine empathische Haltung hat möglicherweise oder auch nicht. Ich finde, das merkt man ganz genau an der Sprache. Ja? Hast du da ein paar Beispiele, wo du sagen könntest, da habe ich gemerkt, dass das jetzt so und so eine Haltung ist, ganz konkret? Oder wie könnten das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer noch aufnehmen,
dieses Thema? Ja, weil die Haltung erzeugt ja Sprachraum und Sprachraum erzeugt Haltung. Und deswegen verändert sich unsere Sprache auch. Und die Sprache hat sich, seit wir Menschen sind, immer verändert. Und zugleich haben Menschen so oft das Bedürfnis, dass aber alles so nach Kontinuität, dass alles so bleibt, wie es ist. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch so ein Problem mit dem Gendern. Oder dass wir andere Begriffe hernehmen. Früher hat man vielleicht gesagt, das ist der Chef. Dann hat man irgendwann mal oder Vorgesetzter. Naja, und vorgesetzt heißt wirklich früher im wahrsten Sinn des Wortes, da ist auch der Vorgesetzte auf einem Podest gesessen.
Genau.
Wie der Lehrer auf einem Podest sah, die waren höher, die waren vorgesetzt.
Und höher gestellt
auch. Und höher gestellt. Genau. Ja. Und dann hat sich das zu Führungskraft verändert. Es ist aber immer noch dieselbe Person. Die Funktion, das Mindset, ja, vom Vorgesetzten zur Führungskraft. Dazwischen war noch übrigens das Wort Manager. Das war die Person, die dann alles so organisiert hat. Dann wurde es zur Führungskraft und dann hat man irgendwann gesagt, na ja, vielleicht gibt es auch die kollegiale Führung, weil Führung ja nicht mehr an die Position gebunden ist, sondern an die Aufgabe. Und da merken wir schon sprachlich alleine, wie sich so ein Begriff wie Menschen, die führen, durch die Zeiten und durch die entsprechenden Haltungen verändert hat.
Ja. Ja, und es wird auch gefordert, ein Stück weit von der Gesellschaft. Die viel zitierte Generation Z wird ja jetzt immer wieder zitiert. Und ich finde, das Thema ist natürlich sehr vielfältig, könnte man jetzt auch ausbreiten, wollen wir aber an der Stelle nicht nur so viel. Ich finde, dass auch die Generationen, die nachkommen, natürlich da auch schon einiges verändern in der Haltung, wie wir auch sprechen, was ich nicht immer alles gut finde, ja, wenn die Sprache so verlottert, finde ich schade, weil ich finde die deutsche Sprache wirklich eine sehr schöne Sprache, aber wie du sagst, die Begrifflichkeiten ändern sich
ja.
Und auch zu Recht.
Massiv und zu Recht. Ich meine, früher im Mittelalter hat man zur Nase Gesichtserker gesagt.
Tatsächlich.
Genau. Und wenn man heute jemand sagt, naja, hast du aber einen schönen Gesichtserker, dann würde man auch sagen, klingt ja ein bisschen antiquiert.
Ja.
Kommt aus einer anderen Zeit.
Ja.
Bis sich dann die Nase mal so... Und so versuche ich auch Menschen ein bisschen nahe zu bringen, dass es nicht schlecht ist, wenn wir andere Begriffe haben. Schwierig wird es immer, wenn halt die Haltungsschüssel relativ klein ist. Dann ist man immer überfordert mit, im wahrsten Sinn des Wortes, mit dem Fassungsvermögen. Das kann ich nicht fassen, wenn dann auf einmal andere Begriffe sind und ich gar nicht verstehe, aus welcher Haltung das kommt. Und das ist dann halt für viele Menschen dann auch ein bisschen schwierig.
Ja, überfordern, die ziehen sich dann zurück, gehen dann in andere Richtungen und so weiter.
Oder viele werden auch sauer und sie werden dann auch, sie lehnen es auch ab. Und jetzt ist so der Punkt, wenn ich wirklich in einer erweiterten Haltung bin, habe ich auch die Empathie dafür, dass jemand überfordert ist. Und dann zwinge ich auch niemanden. Zugleich kann ich sagen, und ich finde es richtig und wichtig, dass unsere Sprache sich auch in der Zukunft verändert, weil sie ein Abbild unserer erweiterten Haltungen ist.
Und unserer Kultur.
Genau.
Wir haben vor kurzem mal telefoniert, liebe Susanne, und da kam ich ja auf die Idee, dich hier einzuladen, weil unser Gespräch so inspirierend war. Ich kann das jetzt wirklich nur wiedergeben, ja. Wir haben auch darüber gesprochen, dass du gerne, wenn du sprichst, vor Live-Publikum sprichst. und nicht so sehr in einem Studio, wie wir jetzt ja hier sitzen. Wir haben ja keine Zuschauerinnen und Zuschauer, noch nicht, also hier drin jedenfalls nicht. Das ist alles, dann müssen wir uns vorstellen, dass jemand hier zuguckt, ja. Aber du hast gesagt, du magst es lieber, wenn du wirklich mit Live-Menschen zu tun hast, im 1:1 sowieso, ist ja klar, aber auch, wenn du jetzt als Speakerin auftrittst und diese Studiosituation gar nicht so magst. Bei mir ist es genau umgekehrt, also nicht genau umgekehrt, so würde ich es nicht sagen, aber bei mir ist es schon so, ich mag das Studio auch gerne. Ich bin damit auch ein Stück weit groß geworden, wenn man so will. Ich habe ja viel im Fernsehstudio gearbeitet und deswegen ist es für mich kein Stress im Prinzip. Ja. Erzähl mal, wie geht's dir denn da, wenn du jetzt lieber vor Publikum stehst, oder woher kommt das, dass du das lieber vor Live-Publikum? Ja,
vielleicht liegt es einfach daran, dass ich den Kontakt und die Verbindung zu den Menschen brauche, gerade wenn wir über Unterschiede sprechen. Wir Menschen sind so vielfältig, individuell wie kulturell. Das Einzige, was aber uns Menschen verbindet, sind unsere allgemeinmenschlichen Bedürfnisse, mit denen wir geboren werden. Und die sind an unser Selbst gekoppelt. Mit dem Selbst werden wir geboren. Und das ist eigentlich das, wie wir wirklich sind. Und dann schießt, wie wir schon gesagt haben, mit 3 unser Ich rein. Und dann haben wir unser schönes Ego-Development, das in der Pubertät ja seinen Höhepunkt findet. Und sehr oft hört ja dann oft auch so eine Entwicklung auf. Erst diese,
ich wollte gerade sagen, also manchmal hat man das Gefühl, der steckt, ein erwachsener Mensch, der steckt aber noch in seiner Pubertät eigentlich drin. Ja.
Und diese anderen Phasen der Haltungserweiterung, die fangen ja erst eigentlich so mit der vernetzten Informationskultur und mit der Holistikkultur an, sich zu manifestieren, auch in der Gesellschaft. Und wir merken, wie schwierig da diese ganzen Diskussionen sind, weil man sich auch nicht versteht. Und jetzt, wenn ich mit den Menschen im Raum bin und immer wieder die Verbindung über dich selbst, über die Bedürfnisse herstellen kann, auch im Verständnis darüber, dass man die Welt auch viel enger betrachten kann und dass auch nichts Schlimmes ist.
Ja.
Wenn ich die Menschen da berühre, wollen sie alle wachsen. Und das ist so für mich dieses Geheimnis, dass wir diese Zärtlichkeit zwischen Menschen, die da entsteht, wenn wir uns auf der Bedürfnisebene berühren und begegnen, dass wir dann so offen werden und so weich. Und das ist ein Zustand, den ich in diesen Face-to-Face-Seminaren unglaublich liebe und schätze, weil Wachstum dann nicht schmerzhaft, sondern beseelend ist.
Und möglich wird überhaupt erst. Ja, auch die Bereitschaft dazu.
Ja.
Okay, das ist total nachvollziehbar. Jetzt hast du aber auch, und heutzutage sind wir ja auch in der Situation, dass wir das können, dass wir auch Videos aufzeichnen können, dass wir Lehrvideos machen können. Das hast du auch schon gemacht. Was waren denn da deine Erfahrungen als Präsentatorin?
Für mich war das nicht leicht, weil mir das Publikum gefehlt hat. Ich sollte in eine Kamera sprechen und dann hatte ich so das Gefühl, oh mein Gott, meine arme Seele, die weiß gar nicht, wo sie hinschwingen soll. Man kann das durchaus lernen, das ist ja gar keine Frage. Und zugleich ist es etwas gewesen, was mir nicht leicht gefallen ist.
Ja, genau. Jetzt kennen wir uns ja. Genau, beim nächsten Mal helfe ich dir dabei, genau, auch in die Kamera hinein, dann auch ganz freundlich zu sein und wirklich die Menschen dort anzusprechen. Das ist nämlich auch, man muss sich das vorstellen, das ist so eine Sache, die kann man wirklich tatsächlich auch lernen.
Ja, da bin ich überzeugt davon und du bist mir damals wahnsinnig abgegangen, weil man hat mich einfach vor die Kamera gestellt und gesagt, so, und jetzt geht's los. Und ich war wirklich hilflos und da hätte ich mir so gerne Unterstützung gewünscht.
Ja, und das ist wirklich etwas, was ich oft mit meinen Menschen, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, auch bespreche und sage, Mensch, weil denen geht es genauso wie dir, ja, die wollen irgendwie ein tolles Video aufnehmen, was ja heutzutage auch wirklich Sinn macht, ein Video aufzunehmen, wo man irgendwie was erzählt, was man kann, ja, und das ist ja viel unmittelbarer, als wie wenn ich jetzt irgendwo hinreisen muss, also sagen wir mal, ich verstehe deinen Aspekt, dass man wirklich die Leute persönlich auch abholt, wenn es um so solche Themen geht, wo sich ein Mensch auch weiterentwickelt. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben heute die Technik und die Möglichkeit, wir müssen nicht wahnsinnig viele Hunderttausende von Euro investieren, um wirklich gute Videos zu produzieren, ja, das, und rauszugehen.
Das ist auch ganz was Wichtiges und grundsätzlich ist auch das gar nicht verkehrt. Die Mischung, finde ich, ist auch richtig gut.
Ja.
Ja, genau. Und Corona hat ja auch gezeigt, dass wir durchaus Seminare virtuell halten können. Es geht alles, das ist gar keine Frage. Ja. Und zugleich bin ich schon auch immer sehr froh, wenn es dann face-to-face stattfinden kann, aber es auch mit Videos und Lernvideos verbreiten zu können, ist also nicht minder gut.
Was heißt denn für dich, liebe Susanne, ein professionelles Auftreten, jetzt nicht für dich persönlich, sondern wo würdest du sagen, sowas würde ich mir wünschen, wenn jemand professionell auftritt, auf die Bühne geht oder vor die Kamera, vor das Mikrofon, was muss da für dich aus deiner Sicht alles drin sein?
Ja, ich glaube, vielleicht wäre wichtig, dass die Person nicht zu schnell spricht oder auch nicht zu langsam. Ich kann mich noch gut an Vorlesungen an der Uni erinnern, wo das eine wie das andere durchaus der Fall war. Und es ist beides einfach nur anstrengend.
Ja.
Was ich am allerschwierigsten finde, ist, wenn Menschen die Stimme nicht modulieren.
Ja.
Ach Gott, weil ich habe, dann leide ich unheimlich, weil sie mir so schnell langweilig wird. Ja. Da kann der Inhalt durchaus spannend sein. Aber diese ewig gleiche monotone Stimme, das ist für mich Folter.
Ja, nicht nur für dich, das ist, geht vielen Zuschauerinnen und Zuschauern so, genau, wenn man die ganze Zeit in diese monotonen in der Stimmlage spricht. Das ist ein Einschlafmittel für, wenn man jetzt kleine Kinder hat, denen man da vorliest, dann ist das tatsächlich ein Einschlafmittel, aber leider auch für uns, für unser Publikum. Und das wollen wir natürlich nicht, genau. Also Modulation ist ein wichtiger Aspekt. Was denn noch?
Ja, die Körpersprache. Also für mich ist es jetzt nicht so leicht, auf dem Stuhl zu sitzen.
Ja.
Weil ich stehe immer und dann gehe ich da und dann mein ganzer Körpereinsatz, ich finde, das ist etwas, was ich auch gerne mag, weil ja die Stimme auch durch den Körper geht. Und wenn ich da jemanden sehe, einen Sprecher, und die dann ganz steif nur dastehen und gar keine Körpersprache haben, finde ich auch langweilig.
Ja. Ist es auch, ja, tatsächlich, ja. Es gibt aber so Menschen, die haben weniger Körperaktivität oder die drücken sich nicht so stark körperlich aus. Ich mache das in den Seminaren tatsächlich so, dass ich die mal einfach aufmuntere und motiviere, wirklich mehr Körpereinsatz zu bringen. Das heißt jetzt nicht, dass die Menschen jetzt wie ein Tiger da über die Bühne rennen müssen, sondern schon fester Stand.
Nein, nicht wie Mick Jagger. Man muss jetzt nicht rasen. Nein, um Gottes Willen.
Genau. Ja, der kann sich alles leisten. Das ist ja bei dem, es ist ja wirklich egal, was er macht. Ne? Das ist ja alles, wahrscheinlich seine Fans finden alles toll. Genau. Nein, aber wirklich feststehen, aber dann große Gestik, Mimik und so weiter, und dann funktionieren, wirkt das auch. Ja. Also wenn man das kongruent zu dem macht, was man so sagen will, genau.
Ja, was für mich auch immer ganz wichtig ist zum Beispiel, dass die Leute lustig sind, im Sinne von einfach auch mal einen Witz machen, so ein bisschen was Lockeres, weil man dann auch ganz anders zuhören kann.
Ja. Absolut.
Und es macht so menschlich.
Ja, und ich sag dir was, also das ist etwas, was in unseren Breitengraden, in unserer Kultur, sind wir wieder beim Thema, gar nicht so häufig vorkommt, leider. Ich meine, man muss ja nicht ständig irgendwelche Schenkelklopfer da vom Stapel lassen, aber dass man einfach ein bisschen mehr Humor einfließen lässt, ja, auch mal über sich selber lachen kann, die Dinge nicht so wahnsinnig ernst immer nimmt. Ja, es gibt genug ernste Dinge, deswegen... Mensch, ja, wenn wir nicht gerade im offenen Herzen operieren, können wir doch auch die Dinge auch mal ein bisschen lockerer sehen.
Oh ja, und so ein bisschen Selbstironie ist, finde ich, auch immer sehr angebracht.
Absolut.
Ja, das ist übrigens etwas, was ich so in USA kennengelernt habe. Und was mir wahnsinnig gefallen hat, wie ich da als ganz junger Mensch hingekommen bin. Wow, der Präsentationsstil in USA, der ist, hat schon, also was die Haltung anbelangt, so diesen eigenbestimmten Souveränen. Da lernen Kinder im Kindergarten schon zu präsentieren.
Ja.
Ich war völlig platt.
Ich fand das super. Grandios. Ich habe ja Verwandtschaft drüben und habe auch da immer mal wieder auch gehört, was die in der Schule machen, im Grundschulalter schon. Da dürfen die präsentieren über, was weiß ich, Büffel in der Savanne und sowas, natürlich altersgerecht. Ich finde das fantastisch. Ja, das wird bei uns leider nicht so gefördert. Mhm. Ja. Schade drum.
Ja. Und da ist, oder was ich auch schön finde, ist, ob über eine Führungskraft oder im Speaker oder egal in welchem Kontext, wenn Menschen sagen, wenn sie eine Frage gestellt bekommen, das weiß ich nicht.
Mhm. Ja.
Das habe ich zum ersten Mal in USA erlebt, wo ein Werksleiter vor 2000 Mitarbeitern, dann hat einer eine Frage gestellt, gesagt hat, I don't know, mit einer Selbstverständlichkeit. Und da war ich noch sehr deutsch und ich dachte mir, oh mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Der kann ja nicht einfach sich hinstellen und sagen, das weiß ich nicht.
Ja.
Manno. Und dann sagte er noch, aber die Frage gefällt mir, ich komme auf dich zurück.
Mhm, genau.
Und die machen das dann auch.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich einen unheimlichen Respekt davor bekommen genau. habe. Ich muss nicht alles wissen.
Ja.
Und das ist eine Haltung und ein Mindset, das ist dann, das Fassungsvermögen ist dann schon größer,
genau.
weil in der kleinen Schüssel des sehr an der rational-analytischen würde sagen, also das, da muss ich kompetent sein und die Kompetenz muss ich beweisen.
Ja, genau.
Da wachsen wir in Deutschland zum Glück auch mittlerweile raus, eben wegen der Informationskultur.
Zeit wird's, ja.
Aber das, ja, Zeit wird's. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, macht auch alles menschlicher und lockerer.
Ja. Genau. Mhm. Ja, das ist, du warst ja lange Zeit in Amerika, in den USA. Und wie lange warst du da, Susanne?
Naja, von 88 bis, dann so Corona war. Also bin ich immer gependelt zwischen New York und München und dazwischen in einem Monat einmal um die Welt. Wie ich noch jung war, bin ich zickzack geflogen, aber das habe ich mir schnell abgewöhnt, weil das Jetlag dann nicht mehr zu managen ist. Und dann bin ich einfach nur noch in eine Richtung geflogen.
Okay, das macht es mehr Sinn.
Und das, das hat geholfen und einfach von Land zu Land und in jeder Woche immer ein, zwei Seminare gehalten.
Ah, okay. Du hast schon ein paar Unterschiede angesprochen zu den Amerikanerinnen und Amerikanern. Was gibt es denn da noch, gerade in Bezug auf Präsentation, was du da an Unterschieden bemerkst zwischen uns? Unserer Welt, sagen wir mal, und der US-amerikanischen Welt.
Ja, grundsätzlich, dass Amerikaner ganz anders Folien aufbauen, dass sie auch anders argumentieren. Es ist, wir Deutsche, wir sind gerne induktiv und Amerikaner eher deduktiv. Die gehen von der Hauptaussage und dann wird erst so das Detail besprochen. Und wir Deutsche haben so oft immer noch das Gefühl, ich muss erst alles erklären und hinführen zum Thema.
Ja.
Und da knicken uns dann so amerikanische Kollegen gerne ab, weil die gar nicht wissen, wo geht's denn da hin und der Weg dauert so lange. Und ja, in Bezug auf die Präsentation, dass es grundsätzlich lockerer ist. Und das auch verändert sich in Deutschland mittlerweile sehr. Man verwendet sehr, sehr viel mehr Bilder. Und auch dieses Witze machen, beziehungsweise Geschichten erzählen. Dieses Storytelling-Geschichte kommt aus USA und findet langsam auch in Deutschland Eingang, aber ist noch nicht so verbreitet. Über Geschichten lässt sich so viel mehr transportieren.
Ja, ja. Ich mache ja mehrere Folgen zu dem Thema Storytelling, und weil es so wichtig ist, weil es wirklich über Storytelling wird so viel transportiert und da gibt es so viele interessante Details, die man da sich anschauen kann und die man wissen kann über das Thema Storytelling. Ja. Aber man muss es auch üben, finde ich.
Oh, absolut.
Man muss überlegen, woher bekomme ich die Story, ich kann auch eine persönliche Geschichte erzählen. Die Hero's Journey, all das habe ich schon jetzt hier verpackt in verschiedenen Folgen auch. Ja, genau.
Und interessant ist, die Inhalte der Geschichten sind ja wieder auch in den Haltungen einzuordnen.
Genau.
So
spiegelt sich das wieder auch, die Haltung, die Kultur, genau.
Und manchmal macht es auch Sinn, um anschlussfähig zu sein, eine Geschichte einer kleineren Schüssel sozusagen zu erzählen, wenn ich Leute abholen will.
Ganz genau, absolut. Weil auf einer gewissen Ebene haben wir alle ähnliche Befürchtungen oder wir kennen sie zumindest. Ja, wir kennen Befürchtungen, wir kennen die verschiedenen Emotionen, die wir aus unserer Lebensgeschichte selber auch kennen. Und wenn uns jemand da eine Geschichte erzählt und dann auch die Erkenntnis uns rüberbringt, das finde ich immer besonders schön und berührend auch. Ja, wenn jemand eine persönliche Geschichte erzählt und daraus uns eine Erkenntnis mitgibt, das ist sehr lehrreich.
Ja, weil du das jetzt gerade sagst, fällt mir ein. Ich habe ja, bevor ich in die Industrie gegangen bin, als Assistentin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gearbeitet. Und das Feedback, das allererste, das ich von meinen Studenten bekommen habe, war, dass ich persönliche Geschichten von mir selbst erzählen würde, die sie nicht nur berühren, sondern die es auch so locker und so so menschlich machen würde. Mhm. Obwohl wir oft mit ja sehr komplexen Stoffen zu und intellektuell beschäftigt waren.
Ja.
Und da bin ich, das war reiner Zufall, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und so, da habe ich aber schon festgestellt, wie wichtig das ist,
ja,
dieses Persönliche rüberzubringen, weil die Menschen sich dann auch öffnen,
ja,
und weil, genau, sie einen auch ernst nehmen.
Absolut, ja. Ich, mhm, habe das auch mal erlebt. Also ich plädiere ja dafür, auch in meinem Podcast, dass die Menschen persönliche Geschichten erzählen. Ich habe das mal ganz extrem erlebt, als ein Keynote-Speaker in einer kleinen Runde eine sehr, sehr persönliche Geschichte erzählt hat, mhm, und auch wirklich eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Mhm. Und alle, das waren Managerinnen, Manager tatsächlich, die da dabei waren, und die waren in der Pause, das konntest du wirklich sehen, die waren so viel lockerer, so viel, da hat sich irgendwie, hat das, obwohl die sich ja schon gekannt haben vorher und eine gute Beziehung zueinander hatten, aber das war noch wirklich viel, viel tiefer und viel offener, viel ehrlicher. Und das fand ich so magic, ja, in dem Moment, dass wenn eine Person sich traut, wirklich, ja, sich zu öffnen, ja, nicht jetzt sozusagen, ich lasse jetzt mal die Hosen runter, nee, darum geht's nicht, sondern wirklich auch sowas, eine sehr persönliche Geschichte erzählt, sich wirklich öffnet und dann auch sagt, welche Erfahrungen er oder sie dabei gemacht hat. Fantastisch, das hat so eine Wirkung gehabt, das fand ich unglaublich, also wirklich, da war ich selber erstaunt, ja, über das Thema. Das
so ehrliche begeistert. Präsentationen, also, ja, sich selbst ehrlich präsentieren.
Genau, ja, genau, ja, absolut, ja, hat eine Wahnsinnswirkung, finde ich, ja,
ja.
Aber auch das will gelernt sein, ja, also es geht ja auch darum, das Ganze auch so zu verpacken, dass es nicht eine Endlos-Story wird, sondern dass man das wirklich kompakt und kurz auf den Punkt bringen kann. Du bist wahrscheinlich ein Naturtalent dafür, Susanne, die persönliche Geschichte zum Punkt zu bringen. Ja, du hast, ich habe es ja am Anfang auch erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, How to Create Innovation. Also Innovation ist da, steht da im Mittelpunkt. Was kannst du denn uns mitgeben, dass du sagst, wie schafft man es wirklich, innovativ zu bleiben und trotz der gesamten Situation mit der Complexity, mit VUCA-Welt, ist ja auch ein Begriff, ne? Volatility und so weiter. Wie können wir trotzdem die Nase im Wind behalten und innovativ bleiben?
Ja, indem wir wirklich unsere Haltung erweitern. Und das erfordert nämlich genau das, was wir gerade besprochen haben. Dass Menschen Vertrauen zueinander haben, dass Menschen eine psychologische Sicherheit haben im Arbeitskontext. Und das geht nur, wenn ich ganz sein darf. Interessant ist ja, dass wir in den Haltungen vorher Gefühle entweder unterdrücken, wenn die Gemeinschaft wichtiger ist als das Individuum, will ich mich anpassen. Und damit ich diese Harmonie nicht störe, muss ich meine Gefühle unterdrücken. In der nächsten Phase, in dieser ganz rationalen, da werden Gefühle abgespalten. Bleiben Sie sachlich. Das ist der Lieblingsspruch früher in Unternehmen gewesen. Das heißt, wenn ich die Türklinke des Unternehmens in die Hand nehme, gebe ich mal meine Persönlichkeit ab und dann gehe ich rein und dann funktioniere ich in dem Moment. Also abgespalten. In der nächsten Phase der eigenbestimmt Souveränen, da darf ich schon Gefühle zeigen, aber bitte nur positive. Wanna be happy. Das ist so dieser Spruch. Und don't be a party pooper. Also negative Gefühle, sie haben gar nichts hier zu suchen. Während jetzt kommen wir zu der Haltungserweiterung, die wirklich notwendig ist, wenn wir innovativ sein wollen, dass wir beides haben dürfen. Das Leben ist schön und manchmal nicht so schön.
Genau,
es gibt angenehme und unangenehme Gefühle. Und ich lerne aber auch, die Gefühle zu benennen, weil die auch wieder die Indikatoren für die Bedürfnisse sind. Und dieses Gefühle benennen können, macht sie dann mit auch nicht mehr gefährlich.
Genau.
Denn in der allerersten Phase, wenn dieses Ich so reinschießt, wenn wir so impulsiv unterwegs sind, da sind Kinder oft ganz schön wütend. Naja, und Erwachsene, wenn wir da wir haben in allen Phasen irgendwelche Triggerpunkte. Und wenn wir wütend sind, dann sind solche Gefühle natürlich oft auch destruktiv. Und dann sind sie gefährlich. Und in früheren Zeiten, wenn ich dir, du wärst jetzt meine Herrscherin und ich habe dir gerade nicht gepasst, war ich vielleicht kurz später einen Kopf kürzer. So schnell habe ich gar nicht geschaut.
Da wirst du aber schauen, du, wie das denn geht.
Ja, ja eben. Genau.
Als ich früher Herrscherin war, genau. Du im früheren Leben vielleicht.
Du, da habe ich mich.
Da,
hab ich mich.
Da ging es aber zur Sache, du.
Ja, ja, und deswegen ist es so interessant auch, wie wir mit Gefühlen umgehen und Gefühle sind. Und deswegen dieses ganze Agilitätsthema. Diese ganzen neuen Formen, diese Check-ins. Ja, warum macht man das? Wird von früheren Haltungen nicht verstanden. Ja, Gottes Willen, was soll ich denn da jetzt hier irgendwie von mir selber sagen? Ja. Bleiben Sie doch sachlich. Nein, es geht darum, der Mensch als Ganzes, das gesamte Potenzial von Menschen, da ist ja Kreativität drinnen. Und das Verrückte ist, und gerade in der impulsiven Phase ist die allergrößte Kreativität. Ja.
Genau, da ist die Energie.
Da ist die Vitalität und die Energie drinnen.
Macht total
und
Sinn.
Diese Lebensenergie, auch von der Kompetenz, von der integrierten Seite her, dazu brauche ich die Selbstentwicklung, dass wir alle diese Dinge integrieren. Und dann habe ich ein Riesenpotenzial, das jeder Mensch in sich trägt. Naja, und das hilft sehr für Innovation.
Okay, verstanden. Also das heißt, wir dürfen auch die Räume öffnen, die inneren und die äußeren Räume auch dafür, dass wir als Menschen ganzheitlicher sein dürfen, auch im Unternehmen.
Genau. Und junge Menschen wollen das auch. Die wollen nicht in diese verstaubten Läden gehen. Ja. Und deswegen werden die auch gar nicht verstanden. Sie werden oft als Dummfall und gefräßig hingestellt, wo ich sage, nee, die haben ein völlig anderes Mindset und sie brauchen ganz andere Dinge. Sie wollen zum Beispiel auch, dass Väter wie Mütter gleichermaßen ihre Kinder aufwachsen sehen wollen.
Absolut interessant und auch wichtig aus entwicklungspsychologischer Sicht, dass die Kinder auch den väterlichen Anteil einfach auch
Absolut,
haben.
Absolut, ja. Und da kommen so viele Dinge dazu, dass wir merken schon, das Fassungsvermögen dieser Schüssel, das ist ganz schön groß. Und da verändert sich Kultur radikal. Denn jede Haltung ist ein radikaler Paradigmenwechsel.
Ja, spannend.
Eine völlig andere Brille, die wir da aufhaben.
Ja, sehr schön. Also es bleibt wirklich spannend, liebe Susanne. Und ich glaube, wir können uns stundenlang über dieses Thema unterhalten. Ich würde dich aber jetzt gerne noch fragen, was ist denn your next big thing? Also was ist denn so dein nächstes Projekt, auf das du dich freust?
Ja, mein nächstes Projekt ist eine Kulturexpedition, die ich zusammen mit Martin Permantier mache in einem Unternehmen, das wir dann über ein paar Jahre begleiten dürfen. Mit dem Ziel, sozusagen Funken in einem Unternehmen zu setzen mit Menschen, die sich selbst entwickeln wollen und die dann zu den Botschaftern dieser Selbstentwicklung werden und andere mitnehmen im Unternehmen mit einer ganz bestimmten Methode. Wir begleiten, initiieren und wir werden im Laufe der Jahre immer weiter rausgehen, weil das Unternehmen sich aus sich selbst heraus sozusagen mit diesem Mindset-Veränderung auch einen Kulturwandel und einen Organisationswandel hinbekommt.
Wow, das klingt spannend. Wir bleiben in Kontakt, liebe Susanne. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, dich heute hier zu haben. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel über deine Arbeit erzählt hast und über die Einblicke in den Kulturwandel, der ja so bitter nötig ist. Liebe Susanne, herzlichen Dank, dass du da warst.
The pleasure was all mine.
Danke. Danke dir. Ja, danke, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch viel, viel Freude beim Präsentieren. Professionell auftreten, das war's wieder. Danke, dass du dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast und die Shownotes findest du auch auf meiner Webseite pitz-coaching.de. Schau gern mal auch bei LinkedIn Learning vorbei. Es gibt hier 3 Video-Tutorials zum Thema. Die Links findest du in den Shownotes. Viel Erfolg!